Der Mennonitische Geschichtsverein hat in diesem Jahr wieder das Jahrbuch für Geschichte und Kultur der Mennoniten in Paraguay herausgegeben. Ich unterhalte mich hier mit dem Leiter des Geschichtsvereins, Herrn Uwe Friesen. Herr Friesen, was ist denn in diesem Jahr das Rahmenthema für dieses Buch?
Also, wir haben uns eine Serie von Themen gesetzt für die 20er Jahre, das heißt 21 bis 25 im Hinblick auf die 500 Jahre Täufergeschichte. Und in diesem Jahr haben wir das Thema so gestellt: 500 Jahre Täuferbewegung, eine gewagte Herausforderung, also das dritte Thema. Mennoniten Paraguays im Wandel ihrer Geschichte von der Reformation ins 21. Jahrhundert. Die Mennoniten in Paraguay als Glaubens- und Kulturgemeinschaft. Wir haben das Thema so gesetzt, weil wir einmal einen Blick werfen, wo kommen wir her und dann auch sehen, was bzw. wie sieht die Situation der Mennoniten in Paraguay heute aus.
Welches sind Inhalte, die sich diesem Thema unterordnen?
Vielleicht einmal soweit zur Erklärung. Es sind in diesem Jahrbuch die Themen vom Geschichtssymposium, das im Juni in Loma Plata stattfand, publiziert worden. Das ist üblich, wenn wir so eine Veranstaltung haben. Und die Redner haben uns freundlicherweise die Vorträge ausgeschrieben und zugeschickt, sodass sie ins Jahrbuch aufgenommen werden konnten. Wir beginnen mit einem Rückblick zur Zeit Zwinglis und der ersten Täufer. Da wurde ein Vortrag gebracht von Dr. René Krüger aus Argentinien. Zwingli und die Taufe. Die Taufe ist ja ein wichtiger Punkt der Täufer gewesen und bis heute noch. Dann haben wir verschiedene Beiträge über die Wanderungen der Täufer und besonders Glauben und Leben. Das heißt, wie haben sie den Glauben ausgelebt und wie sind sie da nach Paraguay gekommen und wie werden diese Glaubensgrundsätze dann in Paraguay umgesetzt? Dazu haben wir uns dann verschiedene Themen gesetzt und die dann analysiert. Im Mittelpunkt stand auch eine Podiumsdiskussion, wo dann Leute sich austauschten über Politik, Wirtschaft, Gemeinde und Kultur der Mennoniten in Paraguay. Wo zielen wir hin? Das heißt, welche Wege sind da möglich, die gegangen werden können? Und ein wichtiger Punkt, der immer wieder auch vorkommt, wenn wir uns mit dem Thema der Mennoniten in Paraguay befassen, ist die praktische Seite. Wie sehen wir Friedensdienst, Diakonie und so weiter? Und wie stehen wir da auch in Beziehung zur weltweiten Täufergemeinschaft, also Gemeinden und Organisationen international gesehen oder auch in anderen Ländern, sodass wir nicht nur die eigene Situation analysieren, sondern auch andere Bereiche mit einbeziehen, beziehungsweise andere mennonitische Glaubensgemeinschaften.
Welches sind Autoren in diesem Buch oder wer darf an diesem Buch schreiben?
Normalerweise ist es so, dass wir ein Thema setzen und dann auch Redner bzw. Schreiber suchen und befragen, die dann die Aufsätze schreiben. In diesem Jahr war es von daher einfacher, weil wir ja die Redner schon hatten für das Symposium und die haben uns ihre Vorträge dann in schriftlicher Form zugeschickt nach der Vorstellung. Da haben wir also eine Vielfalt an Autoren. Wir haben die Einführungen zum Symposium, die vom Leiter Eugen Friesen und von mir als Leiter des Geschichtsvereins gebracht wurden. Dann haben wir besinnliche Worte von Sieghard Hiebert, eine Zusammenfassung bzw. einen Überblick über die ganze Tagung von Beate Penner, 500 Jahre Täufer oder Mennoniten in Paraguay im Wandel der Geschichte. Und dann die Vorträge, die gebracht wurden. Ein Vortrag von Dr. René Krüger, Ulrich Zwingli und die Taufe. Ein Beitrag von Herrn Cornelius Neufeld, Glauben und Leben von Schleitheim ins 21. Jahrhundert. Roger Töss hat dann einen Überblick gegeben auf den Spuren der Täufer von Europa bis Paraguay, also die Wanderungen. Wir hatten noch einen spanischen Beitrag von David Velázquez aus Asunción, der gegenwärtig auch Kultusminister ist. Er hat über die Glaubensfreiheit in Paraguay Anfang des vorigen Jahrhunderts referiert, also als die Mennoniten ins Land kamen, die ersten Gruppen. Dann hat Burk Klaassen über die Beziehung Paraguay und die Mennoniten gesprochen, eine Wechselbeziehung. Und wie schon gesagt, es fand eine Podiumsdiskussion statt, angeleitet von Hans-Theodor Regier, wo man sich austauschte über Politik, Kultur, Glaube und Wirtschaft der Mennoniten Paraguay. Und abgerundet wurden die Tagung durch zwei Vorträge von Heinz-Dieter Giesbrecht über den Glaubensfaktor in der Diakonie, also wie wird Glaube lebendig gemacht, und auch durch den Vortrag von Werner Franz über die weltweiten Beziehungen der Mennoniten Paraguays, also wo hat man Beziehungen zu internationalen Organisationen. Das ist der inhaltliche Aufbau dieses Jahrbuches zu den verschiedenen Themen, die Täufer und Mennoniten betreffen.
Was ist denn noch in das Jahrbuch gekommen?
Also wir hatten während der Tagung auch die Ehrung von zwei bedeutenden mennonitischen Schriftstellern. Einmal Paul Hans Klaassen aus Philadelphia, er konnte zur Tagung kommen und wir haben ihm da eine Ehrung überreicht. Und das Gleiche wurde auch mit dem Buchautor, sehr bekannt, Gerhard Ratzlaff, getan, der aus persönlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Diese Ehrung haben wir dann später in Ascension bei ihm zu Hause durchgeführt. Sie haben beide eine Uhr erhalten als Zeichen, dass die Zeit nicht stillsteht, dass die Zeit läuft und dass die Zeit auch abläuft, was ja immer wieder in ihren Büchern und ihren Werken zum Zuge gekommen ist, sodass das sinnbildlich für das Leben eines Menschen oder auch für die Bücher, für die Sachen, die geschrieben wurden, dann dargestellt worden ist. Dann haben wir in diesem Jahrbuch auch noch einige Buchvorstellungen. Es werden verschiedene Bücher publiziert im Rahmen der Mennoniten weltweit, also hier in Paraguay, aber auch in Europa, sodass wir uns da Einblicke verschaffen können und auch dann nachher Verlage anschreiben bzw. die aus dem Internet beziehen. Und natürlich, so wie auch schon üblich, haben wir in unserem Jahrbuch auch die Protokolle der Jahresversammlung und einen Überblick über die Arbeiten des Vorstandes während des Jahres. Und neu ist auch, dass wir in diesem Jahrbuch alle unsere Bücher, die Jahrbücher, die seit 2000 publiziert werden, reingenommen haben, damit die Leser einen Blick in die Thematik werfen können, die sehr vielseitig ist in diesen 24 Jahren, in denen das Jahrbuch herausgegeben worden ist. Also es ist ein sehr vielseitiges Buch, wo viele Inhalte drin sind und die nicht jetzt in einem Zuge gelesen werden müssen. Sie können, aber sie müssen nicht, denn man kann jeden Aufsatz extra auswählen und seine eigene Reihenfolge festlegen, wie man das Buch jetzt lesen will.
Das hört sich nach einem umfassenden Projekt an. Wie lange dauert dann ungefähr die Fertigstellung von so einem Buch?
Also die größte Herausforderung ist ja, die Artikel zu schreiben bzw. die zu sammeln. Und dann, wenn die zusammen sind, dann müssen ja die Korrekturen und die Bucherstellung und so weiter gemacht werden. Und dann der Druck, das dauert meistens so 1 bis 2 Monate, bis die dann fertig sind, die Bücher, wenn erst die Materialien alle zusammengekommen sind.
Was sind Herausforderungen bezüglich der Themensuche und auch im Allgemeinen bei der Erstellung des Buches?
Also einmal, die Themenwahl ist nicht so schwierig, weil es so viele Themen gibt, wenn man erstmal in die Menniten-Geschichte hineinschaut. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Menniten Paraguays zu analysieren. Das geht dann immer auch über die Grenzen hinaus, weil ja wir nicht nur hier isoliert sind. Eine größere Herausforderung ist es, die Autoren zu finden. Das heißt, wir finden schnell Namen, aber die müssen ja auch die Zeit haben, um einen Artikel zu schreiben. Und das braucht sehr viel Zeit. Das stellen wir immer wieder fest. Der Zeitaufwand ist die größte Herausforderung, nicht die Kosten. Und dann, wenn die zusammengekommen sind, dann muss ja das Buch erstellt werden. Und da haben wir immer auch unsere Mitarbeiter, die gezielt daran arbeiten, die Korrekturen machen und die Erstellung des Buches dann auch vollführen und dann der Druck, der am Ende dann gemacht wird.
Die Autoren und die Themen, wer wählt die?
Wir haben eine Redaktionsgruppe, ein Redaktionsteam für das Jahrbuch. Da sind jetzt 5 Leute, Mitglieder aus dem Geschichtsverein, die sich zusammensetzen, die sich austauschen und dann diese Themen erst einmal erarbeiten. Die werden dann aber auch auf den Vorstandssitzungen noch präsentiert und analysiert, manchmal ergänzt oder verändert. Und so haben wir am Ende dann die Thematik festgelegt, die dann in das Jahrbuch kommt. Vielleicht zur Erklärung nur, im Redaktionsteam des Jahrbuches sind ich als Leiter vom Geschichtsverein und dann Gundolf Niebuhr, Hans-Theodor Regier, Beate Penner und Burt Klaassen. Diese arbeiten dann alle freiwillig mit bei der Planung und Erstellung dieses Jahrbuches.
Sind das ständige Mitglieder oder werden die gewählt nach bestimmten Jahren?
Also wir machen da Befragungen und die Zeit ist nicht begrenzt. Manchmal sagt jemand, ich möchte jetzt nicht weiter hier mitarbeiten. In dieser Form dann suchen wir ein anderes Mitglied, damit wir da jeweils zu 5 diese Arbeit dann gemeinsam erledigen können.
An wen ist das Buch jetzt spezifisch gerichtet?
Wir haben immer zuallererst die Mitglieder des Geschichtsvereins als Zielgruppe. Die kriegen alle eines geschenkt, weil sie ja einen Jahresbeitrag zahlen. Und wir haben aber auch alle, die Interesse haben an Mennonitengeschichte als Zielgruppe. Und weil wir ja uns Mennoniten nennen und mennonitische Gemeinden sind und haben, denke ich, ist es auch wichtig, dass sich leitende Personen aus den Gemeinderäten, meinetwegen oder unter den Jugendlichen, damit befassen, weil das oft theologisch geprägte Themen sind, weil Glaube und Kultur bei uns schwierig zu scheiden sind. Sowieso nicht, denn auch Jesus lebt in einer Kultur und das ist heute genauso. Wir leben in einer Kultur, wo wir unseren Glauben ausleben und von daher können wir diese Berichte, diese Aufsätze und so weiter sehr gut auch in unseren Glaubensbereich mit einbeziehen. Aber wir wollen ja unsere Kultur behalten und das können wir tun, indem wir Geschichte lesen und lernen und wichtige Elemente da herausschälen, die wir weiter pflegen und fördern.
Sie sagten im Vorfeld, dass das Buch schon herausgegeben wurde. Wo ist es denn erhältlich und wie viel kostet das Buch?
Also das Buch ist in den Buchläden hier im Chaco und wir schicken es auch nach Ostparaguay. Wenn jemand hier beim Geschichtsarchiv vorbeikommt, kann er es vielleicht auch hier erwerben. Ansonsten ist es ja viel einfacher, bei der Bibliothek vorbeizugehen und sich das Buch da kaufen. Wir haben einen Grundpreis von 50.000. Das liefern wir so an die Büchereien und die machen ja dann ihren Aufpreis dazu, ja.
Möchten Sie abschließend den interessierten Lesern noch etwas auf den Weg geben?
Ja, ich will einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch lesen, vielleicht als Appetitanreger auf jeden Fall Einblick geben, wie herausfordernd die Zeiten der Täufer gewesen sind, der ersten Täufer. Und ich denke, die Zeiten heute sind auch herausfordernd anders, aber auch immer im Blick auf Glaube und wie kann ich Glauben leben. Ja. Also ich lese einen Ausschnitt aus dem Vortrag vom Geschichtssymposium von Dr. René Krüger. Er hatte das Thema so gesetzt, Zwingli und die Taufe. Das war ein sehr großes Thema zwischen den ersten, späteren Wiedertäufern dann auch und Zwingli. Und er fragt sich, was ist mit Zwingli in diesem Prozess von einem Ja zur gläubigen Taufe hin zu einem absoluten Nein bis hin zum Todesurteil für Täufer geschehen? Also Zwingli hatte ein radikales Umdenken da vollzogen. Und er schreibt dann weiter dazu, war es Angst vor dem Verlust der Kontrolle der Gläubigen? Die Handhabung der Sakramente stellt ja eine Art soziale Kontrolle der Kirchenmitglieder durch den Klerus dar. Und bei Staatskirchen natürlich auch Kontrolle durch den Staat. Deshalb darf und muss gefragt werden, ob hinter dem Zürcher Ratbeschluss vom 7. März 1526, der die Hinrichtung der Täufer beschloss, wirklich eine theologische Frage stand, also Kinder- oder Erwachsenentaufe, oder ob diese als Vorwand diente, Menschen auszuschalten, die sich im Glaubensfragen und in der Institutionalität ihrer Gemeinden nicht dem Zürcher Rat unterordnen wollten. Taufe und Eid gaben ja einen Rahmen für die Unterordnung der Bürger ab. Hätte Zwingli streng theologisch argumentiert, und zwar folgendermaßen, die Säuglingstaufe ist ein Abbild Gottes freier Gnade und ist eine Darstellung der Annahme der Menschen ohne irgendeinen Verdienst zu erfordern, dann wäre das ein Argument gewesen, das zwei Auffassungen von Taufe gegenüberstellt. Taufe als Bekenntnisakt bei den Täufern, Taufe als symbolischer Zuspruch und Ausdruck der freien, den Sünder rettenden Gnade Gottes. Für Luther war die Glaubenstaufe ein Werk, das in die Werkgerechtigkeit abgleitet. Bei Zwingli ist das nicht so klar, denn in seinen Schriften argumentiert er andauernd mit der Beschneidung. Über die zwei verschiedenen Taufauffassungen kann man theologisch diskutieren. Und das wird in der Tat bis heute getan. Also das ist ein Einblick in einen der Aufsätze und wir haben viele interessante Beiträge, die uns herausfordern, uns mit unserer eigenen Identität als Mennoniten zu befassen und auch Glaubensinhalte zu überprüfen.